500 Mal Stimme wirkt. 500 Gespräche, voller Neugier, voller Zweifel, mit Begeisterung und mit vielen Aha-Momenten. Und heute blicken Andreas und ich zurück auf das, was Stimme für uns bedeutet und was sie uns gelehrt hat und warum Zuhören oft der entscheidendere Teil des Sprechens ist. Und wir verraten, was die nächsten 500 Folgen mit dir zu tun haben. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Stimme wirkt. Ja, da kommt der Profisprecher in mir durch. Lieber Arno, lieber Andreas. Danke für diesen wunderbaren Podcast, der mich als Sprechtrainer wahnsinnig inspiriert, von dem ich wahnsinnig viel lerne, insbesondere Arno von deinem Detailwissen rund um das Thema Stimme, den vielen Übungen, die man direkt in die Praxis umsetzen kann. Und ich selbst habe im Juli 2022 zum ersten Mal euren Podcast gehört. Und da war direkt in einer der ersten Folgen eine Übung dabei, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar ist das dieses raumfüllende Sprechen, dieses E-Aufmachen. Und jedes Mal, wenn ich auf einer Bühne stehe, denke ich an diese Übung und euren Podcast. Und dafür möchte ich Danke sagen. Danke, dass ihr diese Relevanz schafft für das Thema Stimme, gerade im Business. Danke für diesen Podcast und herzlichen Glückwunsch zu 500 Folgen.
Happy Birthday, lieber Arno. Happy Birthday to us in dem Fall. Wir haben es geschafft, 500 Episoden. Es ist unglaublich. Das heißt, es gibt jetzt da draußen an die 250 Stunden an Lernmaterialien, an Coachingstunden, an Gesprächen mit uns beiden. Eine Freundschaft, die sich über die Jahre noch stärker verstärkt hat. Eine inhaltliche, sehr umfangreiche Bibliothek ist entstanden, wo es um Stimme geht, wo es um Rhetorik geht, um Überzeugungskraft, um die Wirkung, wie du andere überzeugen kannst. Lieber Arno Fischbacher, ein herzliches Servus zum 500. Mal in deine Richtung nach Salzburg aus Innsbruck. Grüß dich.
Und zum 500. Mal schicke ich die Grüße aus Salzburg zu dir ins Lernen der Zukunft Land. Grüß dich, Andreas.
Servus, ins Headquarter von Lernen der Zukunft, ja. Ich habe ja, wie viele wissen vielleicht, auch mit Vera Birkenbiel gearbeitet und schon bei ihr habe ich eben auch lernen dürfen, wie wichtig es ist, dass du, und da landen wir eben wieder bei deiner Methode, wie du auch rangehst, Menschen nicht versuchst zu überreden oder zu manipulieren auf die Art und Weise, sondern eben tatsächlich diesen Switch machst. Und da hast einer der wichtigsten Punkte Miteinander sprechen war ja immer auch wieder dieses Dialogische, dieses wirklich zu schauen, schaffe die Gelegenheit, dem Gegenüber die Gelegenheit, dass er oder sie sich selber davon überzeugen kann, nicht die Person zu manipulieren, sondern ermögliche es dem anderen, sich selbst zu überzeugen. Und diese Fähigkeit ist einer der Fähigkeiten, die man, glaube ich, in unserem Podcast mitlernen kann. Und natürlich die eigene Stimme einzuschätzen, weil wie soll ich ein Werkzeug verwenden können, wenn ich nicht einmal weiß, anhand welcher Kriterien ich es beurteilen kann. Und da haben wir uns ja auch ganz viel angeschaut. In der heutigen Episode, ich möchte kurz den Moderatoren-Part übernehmen, werden wir einerseits tatsächlich über die viele der wichtigsten Themen, die dir zu Hause über die Jahre hinweg wichtig waren, besprechen. Also wir werden nicht nur uns selber feiern, das werden wir parallel gerne mitmachen. Aber vor allen Dingen wird es auch darum gehen, was sind die wichtigen Sachen, die du in den 500 Episoden für dich schon lernen durftest, beziehungsweise wenn du vielleicht ein neuer Zuhörer, eine neue Zuhörerin bist, vielleicht jetzt schon mit ein paar Highlights für dich starten kannst, wo du gleich für dich in den Alltag, in deinen unternehmerischen Alltag, wie unsere Zielhörerschaft ist häufig im Business zu Hause, in Führungskräfteebene, und so ein bisschen nebenbei werden wir uns noch feiern und vielleicht erragst du auch noch das eine oder andere Detail über Arno, seine Historie und seine Trainings. Und du bist ja vor allen Dingen heutzutage als Coach tätig, also viele Menschen buchen dich als Coach, um dann zum Beispiel auf der Bühne stattzufinden, aber eben auch in wichtigen, schwierigen Gesprächen, in Pitches und Ähnlichem. Lieber Arno.
Ja, also ich finde es heute, ich finde es interessant, ein bisschen innezuhalten. Du hast es schon angesprochen. Also wir machen das jetzt doch einige Jahre miteinander. Und ich finde ganz interessant, auch zurückzudenken und zu schauen, wie hat das eigentlich begonnen. Es war irgendwie so ein sonnenstrahlender Tag irgendwo in Spanien bei einer Tagung des Club 55, als ich so, man muss wirklich sagen, von links angetippt wurde von einem sehr geschätzten Münchner Kollegen, der gesagt hat, der Fischbacher beschäftigt sich mit dem Thema Stimme und hat da einen Podcast. Nein, wie kann das sein? Ja, und dann habe ich doch tatsächlich mich ermannt und auch zurückgegriffen auf ein Gespräch mit einem Mann, der uns auch eine nette Grußbotschaft geschickt hat.
Erstmal herzlichen Glückwunsch für die 500 Folgen. Absolut Hammer. Bist jetzt in den Top 1% oder Top 0,5% wahrscheinlich, die es so gibt im weltweiten Podcast mit dem Thema. Absoluter Hammer. Wer hätte das gedacht, dass 2018, als wir zum ersten Mal so ein bisschen in den Austausch gegangen sind, dass das dann so endet und so weitergeht. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu zum Thema Podcast. Also ein Podcast ist, da bin ich natürlich sehr gebiased, das stärkste Tool für Vertrauen und Sichtbarkeit, was es aktuell heutzutage 2025, 2026 und darüber hinaus wahrscheinlich gibt. In Zeiten, wo KI überhand nimmt, wo alles sehr generisch wird, wo die Leute sich keine Gedanken mehr wirklich machen, was sie raushauen und wie sie das raushauen, ist ein Podcast mit einer persönlichen Stimme das wichtigste Tool, um bei der Zielgruppe wirklich anzukommen. Ja, und das kann man nicht kopieren, weil Stimme und Haltung nicht kopierbar sind. Und in Zeiten, wo die Angebote absolut vergleichbar sind, wo die Webseiten alle gleich ausschauen, wo die Social-Media-Auftritte alle gleich sind, ist der Podcast mit der eigenen Stimme, ich würde so weit gehen und sagen, das einzige Unterscheidungsmerkmal, was man halt wirklich hat und wo man sich dementsprechend von der Konkurrenz absetzen kann und wo man auch sagen kann, ich mache explizit Marketing und Demarketing für eine bestimmte Zielgruppe. Und das ist der Mehrwert, den Podcast bietet. Und das ist der Mehrwert, den auch viele extrem unterschätzen und wovor auch viele Angst haben, weil sie keine eigene Stimme haben beziehungsweise nicht wissen, wie sie das angehen sollen.
Der gute Florian Schartner war das aus Barcelona, der uns heute in der Früh diese schöne Nachricht geschickt hat. Ja, er hat uns mit seinem Unternehmen ja über Jahre technisch begleitet, hat den Podcast fertig geschnitten und die Post-Production gemacht. Mittlerweile mache ich das ja alles selbst, Andreas. Was ist denn eigentlich für dich, wenn du so zurückdenkst? Wo lag denn für dich eigentlich in den ersten Monaten, in den ersten Jahren, wo lag denn für dich die Challenge eigentlich in unserer Zusammenarbeit?
Tatsächlich den lieben Arno Fischbacher, ich darf offen sprechen.
Ja, aber bitte, tu das.
Den lieben Arno Fischbacher lockerer zu machen. Du warst es dir nicht gewohnt, einfach so vor dich hin zu sprechen. Es hat dann immer geklungen wie eine Vorlesung. Das darf ich einfach so sagen. Wie ein Professor, der eine Vorlesung hält. Du warst immer sehr wissend, keine Frage. Das ist nicht diese, sondern aber diese Lockerheit und diese dialogischen Gespräche, die wir heute führen, die waren ganz am Anfang sehr schwierig zu initiieren. Ich war irgendwie so, mir ist vorgekommen, ich habe versucht, dir das aus der Nase zu ziehen, so ein bisschen so, ja. Weil ihr wusst, da ist so ein Genie, man muss nur irgendwie draufhauen, dann kommt schon was Tolles raus, aber man muss halt wissen, wo man draufhaut, so, ja.
Und wer den Podcast schon lange hört, der hat es sicher mitgekriegt. Wir haben ja manchmal auch ein bisschen gekämpft um die wechselseitige Aufmerksamkeit im Rahmen unserer Aufnahmen. Und wenn ich so zurückdenke, ich kann nur nicken, weil das war ja im Grunde auch meine große Herausforderung, denn ich mit meiner Sprechervergangenheit, du weißt ja, also im Tonstudio, wenn du hier in der Kabine sitzt und das große, teure Mikrofon vor dir ist und da draußen ist ein Techniker vor dir, der Text, da muss alles perfekt sein und da willst du keinen Atmer hören und da will alles wirklich tiptop gesprochen sein, perfekt sein. Und mit dieser Selbstanforderung bin ich anfangs wohl auch in den Podcast gegangen. Das hat mir auch so lange abgehalten, überhaupt Podcasts zu machen. Und ja, ich denke, das ist auch im Tun also das Durchhalten ist ja eine Kategorie, das ist im Tun ja auch die Qualität, dass man es herausfinden kann, indem man es macht. Und ich sehe es heute, nachdem ich jetzt, wie schon gesagt, die Post-Production, also das Schneiden des Podcasts und heute selbst tue, da muss ich mir ja zwangsweise auch großteils die Episoden einfach nochmal anhören. Dann hörst du auch alle Unzulänglichkeiten, weißt du? Und ich meine, die Stimme verrät ja immer so, wie wir das immer so schön publizieren, die Stimme verrät ja die innersten Regungen des Menschen. Und ja, dann höre ich meine innersten Regungen und die sind mir nicht immer willkommen.
Nein, ich meine, es ist, wenn Menschen uns, und es gibt ja wirklich viele, die uns auch regelmäßig, oft wöchentlich, zweimal die Woche auch anhören, wenn die uns regelmäßig begleiten, dann haben die halt auch schon viel mitgekriegt von uns. Also wir haben beide immer mal wieder auch gesundheitliche Geschichten gehabt oder auch Business-Geschichten gehabt Herausforderungen, weil ganz viel Stress war, auch von deiner Seite, wenn du ganz viele Aufträge hattest oder Seminare sehr knapp getaktet waren. Und trotz alledem, wir haben es immer durchgezogen. Es hat immer zwei Episoden die Woche gegeben. Ganz selten war mal eine Episode, dass wir gesagt haben, die war so toll, dass wir sie zweimal ausstrahlen. Das hat es tatsächlich auch gegeben. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an das Gespräch mit der Frau Carmen Thomas über Reaktanz.
Reaktanz.
Und das ist wahnsinnig spannend. Immer noch einer meiner Lieblingsepisoden. Also wenn du uns jetzt zuhörst, die beiden Episoden mit Frau Carmen Thomas, großartig. Das ist eins der meist unterschätzten Themen. Reaktanz, ganz kurz, bedeutet, du sagst irgendwas und das Gegenüber hat so eine Gegenreaktion, so eine unbewusste so eine Abneigung irgendwie, so dieses Ja-Aber im Kopf. Ja? Und wie kann ich dieses Ja-Aber vielleicht schon im Vorhinein verhindern? Das ist so die Idee dieser Episode und was passiert, wenn dieses Ja-Aber im Kopf entsteht und so. Also das ist ganz interessant. Ja? Und noch einmal zurück zu unserem Start. Ja, es ist, wir haben halt am Weg viel gelernt, aber ich glaube inhaltlich, kann ich mir heute die ersten 20 Episoden anhören, werde ich heute auch noch sehr interessante Sachen drin finden. Also es ist, wie gesagt, die Herausforderung war, dich vom Hörbuchsprecher zum freisprechenden Dialogepartner zu machen. Und ich glaube, dass das auch, und auch ich selber, ich meine, es ist jetzt natürlich sehr von mir, wäre arrogant zu behaupten, dass ich immer gleich gut bin, aber ich habe natürlich durch meine Erfahrung auch auf YouTube, ich bin ja auch als YouTuber tätig, schon hunderte Gespräche auch geführt und Interviews und Videos gemacht, also 1000, glaube ich, mittlerweile Videos sind online von mir. Insofern habe ich da ein bisschen Erfahrung, aber natürlich durch unseren Dialog und das zweimal die Woche da miteinander aufnehmen, habe auch sicherlich, und ich hoffe das zumindest auch, dazugelernt. Und ich hoffe auch, dass ich besser zuhören gelernt habe, das ja auch unglaublich wichtig ist. Also es ist ja, da sind wir vielleicht schon bei einer der Punkte, die tatsächlich auch inhaltlich, ich versuche auch inhaltlich immer was zu bringen, dass es eben nicht nur darum geht, gut zu betonen, tolle Sprache zu haben, vielleicht die Stimme unter Kontrolle zu haben, sondern eben auch die Fähigkeit, im richtigen Moment auch zuhören zu können. Ja?
Das ist offensichtlich für viele, viele Menschen eine ganz große Herausforderung. Und es klingt immer wieder ein bisschen paradox, wenn der Stimmcoach, wo es ja scheinbar ums Reden geht, also um die Momente geht, wo du von dir etwas gibst, wo du redest, wo die anderen deine Stimme hören, wenn der Stimmcoach sich so stark damit beschäftigt, mit den Momenten, in denen du gerade nicht sprichst, nämlich mit den Sekunden, manchmal sind Sekundenbruchteilen, in denen in den Köpfen der Zuhörer das entsteht, was du dir eigentlich wünschst. Und so paradox es ist, im Ton der Stimme hörst du, wie bereit ist jemand zuzuhören? Gerade bei Präsentationen, dort, wo ja keine physische Zwiesprache stattfindet, also wo du von deinem Publikum ja in der Regel nichts hörst, weil die sitzen da und hören gerne zu, sind also still. Der Mensch, die Frau, der Mann, die auf der Bühne stehen und sprechen, du hörst im stimmlichen Ausdruck ihre innere Bereitschaft, sich dem Publikum zuzuwenden, also ihre Bereitschaft zuzuhören. Das ist ein wesentlicher Ausdruck der Stimme. Und das verblüfft Menschen immer wieder, wenn wir so in dieser offenen Art und Weise drüber sprechen.
Und eines der am meisten unterschätzten Themen, noch, komm noch einmal zurück, Werolf Birkenmiel war ja einer meiner wichtigsten prägenden Personen in meinem Leben auch, ist tatsächlich zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und wir haben ja heute uns auch vorgenommen, über Frageturbos zu sprechen tatsächlich. Und ich glaube, dass das viele auch nicht, die meinen, sie müssen gut irgendwie überzeugend sprechen können, aber es ist am Ende tatsächlich auch, dieser Dialog findet vor allen Dingen in den Fragen statt. Und da zu wissen, wann ich welche Art von Frage stelle und wie ich diese formuliere, ist mindestens so wichtig, wie zu wissen, dass am Ende des Satzes es vielleicht gut ist, mit der Stimme nach unten zu gehen.
Ja, das ist ein typischer Punkt, den du immer wieder hörst und liest, geh mit der Stimme nach unten am Satzende. Schon im Theater vor vielen, vielen Jahren ist mir sehr klar geworden, es geht ja nicht darum, dass du kunstvoll sprichst, also dass du dein Sprechen so kunstvoll gestaltet, wie es nur irgendwie geht, sondern es geht immer um die Reaktionen, um den Dialog. Ob du zugehört hast, was vorher ist und du bereit bist, darauf zu reagieren und ob du am Ende deiner Phrase, deines Satzes neugierig bist auf die Reaktionen des anderen, deiner Zuhörer, deines Gesprächspartners. Und das wird die Art und Weise, wie es klingt, deutlich prägen. Lass uns an der Stelle vielleicht noch einmal etwas einspielen. Der Michael Oberreiner, ein Hörer unseres Podcasts, hat uns eine sehr, sehr nette Botschaft geschickt.
Lieber Arno und Andreas, vielen lieben Dank für den wahnsinnig tollen Podcast, den ihr zwei auf so eine lange Zeit macht. Ich habe so viele tolle Sachen mitgenommen, sei es ist aktive Zuhören im Gespräch, wie man richtig präsentiert, die ganzen Fragen, wo es die Sprachhypnose ist mir ganz wichtig, Präsenzfocusing, das sind also Dinge, was ich in meinen täglichen Alltag teilweise einbauen kann, sei es jetzt beruflich oder auch privat.
Und weil er gerade von Sense-Focusing spricht, das ist so ein Begriff, der immer wieder vorkommt in unserem Podcast, Andreas. Wollen wir ganz kurz schauen, was ist das eigentlich?
Unbedingt. Es ist ja, ich meine, viele da draußen würden, also erstens, Sense Focusing ist ein von dir so benannter Begriff, gell? Soweit ich das weiß. Ich liege da recht in der Annahme. Also ich habe es in deinem Buch zum ersten Mal gefunden. Damals dieses Buch, damals im Gabal Verlag erschienen, ja.
Ja, ich bin immer ein bisschen bescheiden, muss man sagen, mit dem Erfinden von Dingen. Ich glaube, die Welt gibt schon lange und im Grunde, was gibt es schon Neues unter der Sonne? Auch im Coaching und im Training, worauf greift man denn zurück? Im Grunde greifst du immer auf das zurück, was im anderen Menschen ja bereits angelegt ist. Dem dann eine Form zu geben oder es zu benennen, ist eine andere Sache. Okay, ja, also
ja,
ich denke,
hätte ja auch der Richard Bandler NLP nicht erfunden, sondern er hat sie auch nur zusammengeklaut. Ja, am Ende ist das okay. Aber im Prinzip ist es eine gewisse Art von Selbstachtsamkeitsübung. Möchtest du sie kurz beschreiben? Für, wie gesagt, die 500. Episode ist für viele auch ein Anlass, vielleicht neu auf uns aufmerksam zu werden. Und wir haben vielleicht Leute, die bisher noch nicht von deinen Zugängen gehört haben. Und deswegen wäre das ein schöner Anfang.
Viele der Fragen, die im Lauf der 25 Jahre, in denen ich jetzt als Coach und Trainer tätig bin, auf mich zugekommen sind, haben mit der Anspannung in Redesituationen etwas zu tun. Also mit dem Stress im Gespräch, mit Lampenfieber und Nervosität, mit Auftrittsangst, oft vielleicht auch nur mit dem Phänomen, dass das kennen viele Menschen, du stehst auf der Bühne und hast das Gefühl, du stehst vor der Gruppe und hast das Gefühl, es drängt dich und ein Wort ergibt das andere und du verlierst vielleicht sogar den Faden. Wie gelingt's, die Selbstführung immer wieder zu erlangen und aus diesem Reizreaktionsgetriebensein des Moments sich zu entkoppeln? Also das, was man den menschlichen Autopiloten bezeichnet, also diese wunderbare Fügung der Natur, die es so eingerichtet hat, dass wir ja durchs Leben gehen können und ununterbrochen in der Lage sind, auf Dinge zu reagieren, weil wir gelernt haben, wie unser Organismus, wir als ganzer Mensch, mit etwas umgehen, was auf uns zukommt, wie wir mit Eindrücken umgehen, wie wir mit wie wir auf Fragen reagieren, wie wir die Füße heben, wenn hier eine Stiege ist und wir wollen über ein Hindernis steigen. Also das sind alles durch Außenreize abgerufene, automatisierte Handlungen, also erlernte Gewohnheiten, die abgerufen werden. Das Wunderbare ist ja, dass wir im Laufe des Lebens so viele Gewohnheiten erwerben, sodass das gut funktioniert. Gleichzeitig heißt das aber auch, wir stecken in der Vergangenheit. Das heißt, wir reagieren automatisiert immer so, wie wir es irgendwann in der Vergangenheit gelernt haben. Was früher mal in Ordnung ist, aber was vielleicht heute in der einen oder anderen Situation nicht mehr adäquat ist. Und jetzt kommt es darauf an, den Moment zu erkennen und aus diesem Reizreaktionsmechanismus auszusteigen, aus dem geführt sein durch die Situation, durch die Blicke der anderen, durch eine heftige Frage von jemandem, die uns überrumpelt, auszusteigen, aus dem Moment die Selbstführung wiederzuerlangen und dadurch im Hier und Jetzt den nächsten Schritt absichtsvoll gestalten zu können. Das ist das, was im Grunde Sense Focusing umschreibt. Aber wie geht's? Im Grunde, der erste Schritt ist, den Trigger erkennen, also sich bewusst sein, was sind diese Auslöser, worin bestehen sie, so dass sie wie ein Wecker oder wie so ein Erinnerungsanker für uns wirken. Und jetzt darfst du aber nicht im Verstand bleiben, denn das funktioniert nicht. Denn der Organismus reagiert ja viel schneller, als der Verstand arbeiten kann. Der Körper ist immer schneller. Und darum gilt es in dem Moment, in die Körperwahrnehmung zu gehen. Denn ich sage siebter Sinn dazu. Ich meine, das ist frei gewählt, keine Frage. Diesen Körpersinn, die Propriozeption, also die Körperwahrnehmung, das Körpererleben zu nützen, um aus dem Gedankenkreislauf, aus dem Getriebensein auszusteigen. Und in dem Moment geschieht etwas ganz Magisches. In dem Moment, in dem du dich spürst, den Boden spürst, das Gesäß auf dem Stuhl spürst oder in welcher Lebenssituation du immer bist, in dem Moment lassen die alltagsgespannten, die stressgespannten Muskeln im Bewegungsapparat, die lassen los. Das ist die Schutzmuskulatur im Schulter-Nackenbereich, im Oberkörper, im Hals-Nacken und in der Mimik. Und das ist erlebbar. Das heißt, wenn du gelernt hast, dich zu spüren, das wäre der erste Schritt, aber dabei lass es nicht bleiben, sondern wenn du dich spürst, dann achte darauf, wo die Muskulatur löst. Und dann hast du aus deinem Organismus, aus deinem Körper die Rückmeldung erhalten, so jetzt bist du gewissermaßen da und bereit. Und jetzt hat sich in deinem Körper alles Mögliche reguliert. Die Stresshormone sind gewichen, also es hat eine Umwandlung des ganzen Metabolismus stattgefunden. Und du bist im Hier und Jetzt, also du denkst weniger vergangenheitsbezogen noch zukunftsbezogen, sondern du erlebst den Moment und bist jetzt steuerungsfähig und kannst jetzt wählen, wie geht's weiter. Und dafür ist dann der nächste Schritt im Coaching oder Training gut, nämlich zu schauen, welche Mittel kannst du dann anwenden, sprachlicher Natur, körpersprachlicher Natur, stimmlicher Natur, sprecherischer Natur, was immer es ist, welches Betriebsmittel kannst du jetzt wählen, um mit der Situation befriedigender, besser, zielgerichteter umzugehen.
Ich meine, es ist am Ende das, was Meditation für sich einfordert, dass es diesen einen Moment der Macht, das ist ja der, an dem nichts der Vergangenheit mehr zählt und die Zukunft noch nicht da ist, und dieser eine Moment der Macht ist der Moment des Jetzt. Und da sozusagen einzugreifen und mit klarem Kopf und klarem Verstand und auch Anschluss an die Intuition, wenn das dann noch möglich ist, diese unterschiedlichen Komponenten, wenn die alle ineinander wirken, ja, dann ist das, was danach folgt, vermutlich weit besser, als wie wenn jemand dir, keine Ahnung, nimm mal Fallbeispiel, du bist irgendwo in einem Gespräch und der sagt dir irgendwas, was für dich wie ein Affront ist. Und wenn du jetzt einfach reagierst, du Arschloch, du, was fällt dir ein, das sowas zu mir zu sagen? Ja, genau. und wir wissen, was daraus erfolgt. Und das ist garantiert nicht das, was wir uns wünschen würden. Ja? Und dann dieses Sense-Focusing zu haben und wirklich zu Bewusstsein zu kommen und sich klar zu sein, okay, der Mensch hat jetzt gerade ein Problem, aber ich bin nicht zwangsläufig dein Problem. Also du weißt, was ich meine. Und da, das ist auch ein Schutzmechanismus, den man sich antrainieren kann, und Atmung ist da ein wichtiger Weg dahin. Ja. Einer der weiteren Themen, also die Frageturbos kommen heute noch, aber einer der weiteren Themen, wo ich weiß, dass sehr häufig danach gefragt wird, ist die tiefe Stimme. Lieber Arno Fischbacher, wie kriege ich eine tiefere Stimme? Und da haben wir ja schon in vielen Episoden auch mit dem Mythos der tiefen Stimme aufgeräumt, dass es ja eigentlich nicht darum geht, sondern dass das auch viel mehr ausmacht, was eine angenehm zuzuhörende Stimme überhaupt ausmacht. Möchtest du ein paar Ideen nicht nur zur tiefen Stimme, sondern zu einer wohlklingenden Stimme sagen, der man gerne zuhört?
Ja, du sprichst dir ein weit verbreitetes Missverständnis an. Wenn es um die Stimme geht, fehlt vielen Menschen einfach auch die Begrifflichkeit. Also es fehlen Adjektive, es fehlen Möglichkeiten, die Stimmen zu beschreiben, um zu erfassen, um was es geht. Und wenn du nur hoch oder tief als Kategorie zur Verfügung hast, um eine Stimme zu beschreiben, fehlt das Wesentliche. Denn es ist nicht die Tonhöhe, sondern es ist immer die Klangqualität der Stimme, um die es letztlich geht und die auch Wirkung hat. Es gibt eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen, die zeigen, dass es nicht die ganz tiefen Stimmen, also wo die Grundfrequenz der Stimme tatsächlich ganz, ganz tief ist, die so wirkungsvoll sind, sondern es geht um die Ausdruckskraft der Stimme und um die Klangqualität. Du hast hier etwas schon angesprochen, also es geht um klangvoll, um raumfüllend, um resonante Stimmen. Und das, was der Timo Seemann ganz am Anfang angesprochen hat, wenn die Stimme in die Breite geht und resonant den Raum füllt, dann kannst du dich als Gesprächspartner, als Zuhörer in diesem Klangraum wiederfinden. Und du darfst dann das Gefühl haben, dass du gemeint bist, dass du voll und ganz im Grunde eingehüllt und mitgemeint bist, in diesen Stimmraum, in diesen Klangraum mit hineingenommen wirst. Was ganz besonders bei der Präsentation, beim Sprechen vor der Gruppe von ganz großer Bedeutung ist.
Und was er auch meinte, also er hat ja auch erzählt von der Bühne, dieses, wie er sich diesen Ton erarbeitet hat, dieser Eigenton oder was das war.
Ja? Naja, das ist in sicher mindestens einer Episode liefern wir ja auch gute Anleitungen. Das ist ein bisschen heikel, nur so über den Podcast zu erklären, wie so ein kleiner Trainingsloop funktionieren kann, um zu verstehen, wie besonders für Menschen, die von sich sagen, meine Stimme wäre so leise und ich bin eher ein introvertierter Mensch, wo es völlig falsch wäre, in der Herangehensweise zu sagen, ja, du musst lauter sprechen und stehe aufrecht und weißt du, also im Grunde, wo ein bisschen der Appell dahinter ist, sei doch ein bisschen mehr offensiv oder sei doch ein bisschen mehr extrovertiert, was einfach mit der Befindlichkeit oder mit Persönlichkeitsanteilen kollidiert. Wenn du aber jetzt anders herangehst und sagst, lass uns doch die Ressourcen nutzen, die diese Menschen im Überfluss haben, nämlich Wahrnehmungsfähigkeit, Selbstwahrnehmung, die Achtsamkeit auf sich selbst, auf den Körper und vielleicht auch das Wahrnehmen des Raums, dann kannst du es anders betrachten. Dann kannst du dir überlegen, naja, wie groß ist eigentlich der Raum, den deine Stimme füllen darf? Und hier nutze ich im Coaching tatsächlich, wenn es gefragt ist, die Raumkategorie, denn die Stimme breitet sich ja immer im Raum aus. Und hier gibt es so eine eine sehr kleine, feine Trainingsanleitung, die mit Vokalen arbeitet, also etwa mit dem E, das der Timo angesprochen hast. Und dann intonierst du so ein langgezogenes E und schließt die Augen und stellst dir nur vor, wie klein oder groß der Raum gerade ist, wie so eine Kugel um dich herum, die dieser E-Raum, dieser Vokalraum, dieser Klang gut füllt. Und das ist vielleicht am Anfang, weil es ganz leise ist, ein sehr kleiner Raum um dich herum, so eine kleine E-Kugel. Und dann mit geschlossenen Augen stellst du dir vor, du lässt diese E-Kugel ein bisschen in den Raum hineinwachsen, rundherum, die Kugel wird größer. Und du kannst selbst gestalten, wie groß sie sein darf. Und dann gibt's noch eine Anleitung, die funktioniert im persönlichen Kontakt natürlich deutlich besser, dass du mit den beiden Händen einen Schalltrichter nicht nach vorne, sondern nach hinten richtest, dadurch den Primärschall, so ist es genau genommen, zwischen Mund und Ohr abschneidest und du, wenn du einen Ton von dir gibst, nur mehr den Nachhall aus dem Raum hörst. Und jetzt gelingt es noch viel einfacher, noch viel leichter körperlich und ohne Anstrengung, den Raum langsam immer weiter auszufüllen, weil die Störung durch das Gewohnte, was von Mund zum Ohr kommt, wegfällt. Und das ergibt ein kleines, feines Trainingsprogramm, sehr unaufwendig, das Menschen oft völlig erstaunt reinschauen lässt. Ich habe schon öfter erlebt, dass meine Kundin ist leicht in Tränen ausgebrochen, weil sie bemerkt hat, was ihre Stimme kann. Und dass das keine Anstrengung ist und dass man da nichts muss und nicht laut sein muss, sondern dass es der eigene Ton ist, der plötzlich groß im Raum ist und wunderbar klingt und alles vibriert und die Stimme klingt raumfüllend.
Und wenn man mit dir persönlich arbeiten möchte, geht es ja auch arno-wischbacher.com. Da kann man sich einen Cappuccino mit dir, einen kleinen Espresso sogar, aussuchen, mit dir trinken, sagen online und in einem kurzen Gespräch klären, inwieweit du als Coach dort tätig sein solltest mit dieser Person. Und führungsstarke Stimme ist ja auch immer wieder ein Thema. Da gibt es von dir tatsächlich die Möglichkeit, kostenlos einen Check zu machen, einen Selbstcheck. Der heißt Selbstcheck führungsstarke Stimme auf arno-wischbacher.com/Selbstcheck. Stimme, Selbstcheckführung.
Führung, korrekt.
Selbstcheckführung, ja, führungsstarke Stimme. Ich verlinke es auch tatsächlich in den Shownotes, damit es noch viel einfacher ist. Und da kann man bei dir für sich rausfinden, welche Qualitäten die eigene Stimme denn schon erfüllt. Weil wir haben ja soeben besprochen, dass du sagst, es fehlt den Menschen ja manchmal tatsächlich an Vokabular, an worauf soll ich denn achten?
Ja, es ist eine kleine Liste an Fragen, die ich dir stelle, die dir erlauben, kurz innezuhalten und den eigenen stimmlichen, sprecherischen Ausdruck zu reflektieren, dann auch zu schauen, was ist das, was ohnehin passt, was nach deiner Einschätzung auch gut funktioniert. Und vielleicht gibt's an der einen oder anderen Stelle so diese Momente im Alltag, vielleicht kennst du das, wo du nach einer Präsentation so in dich gehst und dir denkst, na ja, schon, hat schon gepasst, ist schon ganz gut gelaufen, aber da wäre noch ein bisschen Luft nach oben und dort nehme ich dich gewissermaßen bei der Nase und dann nennen wir es beim Wort.
Stichwort Fragen. Wir hatten angekündigt tatsächlich, du möchtest uns noch also wir haben ja schöne O-Töne heute bekommen von ganz lieben Menschen, die uns alle immer wieder zuhören, Freunden, Bekannten, also nicht Freunden, Bekannten privat, sondern tatsächlich, die auch schon im Podcast zum Beispiel zu Gast waren. Und eine liebe Freundin ist auch zum Beispiel die Gabi Graupner.
Lieber Arno, lieber Andreas, herzlichen Glückwunsch zur 500. Episode eures gemeinsamen Podcasts. Lieber Arno, ich bin von der Vielfalt deiner Themen und von den Möglichkeiten, daraus zu lernen, wirklich immer vollständig geflasht und freue mich auf die nächsten 500 Episoden, obwohl dieser Anspruch natürlich schon ein wenig hoch ist. Vielen herzlichen Dank für eure Mühe, für euren Einsatz. Ich bin ein lernendes Kind in eurer Welt. Danke euch.
Was soll man dazu sagen? Liebe Gabi, ein herzliches Danke für die sehr, sehr lieben Worte deinerseits. Und ja, wir geben das Beste tatsächlich. Also wir treffen uns da ja einmal die Woche und nehmen dann meistens die beiden Episoden auf einmal auf und versuchen tatsächlich immer wieder spannende Themen auch des Alltags aufzugreifen. Also ich komme ja zum Beispiel persönlich immer mal wieder auch mit eigenen Themen, wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung war oder selbst sprechen soll oder auch du bringst immer wieder
oder Coaching Cases, Arzt wieder mal mit dir nicht so kommuniziert hat, wie er sollte.
Da haben wir schon wirklich Gespräche drüber gehabt. Das ist, also wirklich Arzt-Patienten-Kommunikation, da ist echt nur Luft nach oben bei sehr vielen.
Ja, die Gabi hat uns ja mit den nächsten 500 die Messlatte etwas hochgelegt. Lass uns mal schauen. Ja, jedenfalls die nächste Episode, die ist schon eingetütet. Da geht es um einen sehr, sehr interessanten Mann, der sich vorgenommen hatte, mit 1000 Installateuren zu telefonieren. Das hat er dann auch getan. Und welche Hindernisse ihm da begegnen sind auf dem Weg und was seine wichtigsten Erlebnisse waren, darüber sprechen wir in der nächsten Episode. Mhm. Lieber Andreas, ja, dann würde ich sagen, dann lass uns doch noch mal selbst auf die Schulter klopfen.
Ich freue mich natürlich über den Applaus, aber so schnell lasse ich die jetzt noch nicht raus. Ich möchte tatsächlich noch ein bisschen auf den lieben Arno Fischbacher eingehen. Jetzt darf ich kurz in die Interviewsequenz gehen. Meines Erachtens ist das notwendig. Wenn jetzt Menschen uns heute vielleicht zum ersten Mal hören oder uns Menschen schon lange begleiten, mit wem haben wir es denn zu tun? Du warst gestartet in Salzburg, hast dann irgendwann dich zum Goldschmied ausbilden lassen, warst dann irgendwann über die Liebe zum Schauspiel beim Theater gelandet. Ich fasse es jetzt zusammen, du kannst gerne korrigieren, hast dann auch Führungstätigkeit übernommen im Theater, hast dann auch ein Theater geleitet, komplett aufgebaut, auch erfolgreich aufgebaut, bist dann irgendwann einmal bei einem Radiosender gelandet, hast dann diesen auch geholfen aufzubauen, der bis heute sehr erfolgreich ist und du hast dich dann entschieden, irgendwann einmal, und du warst zum Teil auch mit deiner Frau tätig, die auch eine Therapeutin ist, hast auch mit ihr solche Workshops mitveranstaltet, also bist auch im Gesundheitsbereich unter anderem auch dann durch deine eigene gesundheitliche Geschichte gelandet, hast dann auch viel mit Peru zu tun gehabt und hast da viele Freunde, also du bist ein Mensch, der nicht nur sagen wir, den straighten Weg, du bist jetzt nicht eine Trainerausbildung macht, irgendwie mit 20 und bist seitdem jetzt Trainer, so. Ja, da ist viel, wovon du zehren kannst. Möchtest du erstens was korrigieren, weil ich das Falsches gesagt hatte? Und würdest du gerne auch erzählen, was auf diesem Weg vielleicht auch, mach mal wieder den Nutzenaspekt, wertvoll sein könnte für deine Kunden, deine Klienten, dass du eben nicht so ein Trainer bist, der mit 20 seine Trainerausbildung gemacht hat und auf die Leute losgelassen worden ist?
Naja, jeder Mensch macht die Lernerfahrungen in der eigenen Art und Weise. Mhm. Also ich habe sie handfest gemacht, keine Frage, bin durch eine ganze Reihe unterschiedlicher beruflicher Stationen gelaufen, du hast es schon erwähnt.
Ich finde den Goldschmied ja immer nur als Highlight, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ein interessanter Kontext. Also wenn ich heute mit Menschen aus Metallberufen zu tun habe, oder wenn ich ein Kunde lädt mich seit einigen Jahren immer wieder einmal im Jahr ein, mit Lehrlingen im dritten Lehrjahr mich über Kommunikation und Präsentationsthemen auseinanderzusetzen, was mich sehr freut, weil es mich an meinen eigenen beruflichen Beginn erinnert. Ich glaube, aus dem Theater nehme ich im Wesentlichen zwei sehr, sehr unterschiedliche Aspekte mit, zwei wesentliche Erfahrungen. Das eine ist, was ich von meinem langjährigen Mentor Georges Hurt gelernt habe, dass es auf der Bühne nicht darum geht, sich oder etwas zu produzieren, dass es nicht darum geht, Schubladen zu ziehen und großartig zu sein, sondern dass es auf der Bühne im Grunde immer nur geht, aufmerksam zu sein. Also mit allen Sinnen im Hier und Jetzt da zu sein und immer auf das zu reagieren, was gerade ist. Als Schauspieler Hast du ein Textbuch? Du lernst den Text im besten Falle, war gefürchtet, weil ich oft unvorbereitet zur Probe kam, weil ich in meiner zweiten Tätigkeit im Theater so viel zu tun hatte. Aber letztlich, es geht nicht darum, den Text großartig zu gestalten als Schauspieler. Und das ist eine gute Parallele zu den vielen Präsentationen, die ich heute sehe und wenn ich meine Kunden bei der Entwicklung ihrer Präsentationen begleite. Es geht nicht darum, quasi den Text auswendig zu können oder zu wissen, was ich sage und das dann zu sagen. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es ist das, was jeweils vorher ist, bevor du einen Gedanken aussprichst. Warum sagst du ihn überhaupt? Weil du wahrgenommen hast, wie dein Gegenüber dreinschaut, welche Gedanken sich dein Gegenüber macht. Und beim Präsentieren, darum geht's. Hast du deine Kunden analysiert? Hast du dir die Bedürfnisse der Menschen vergegenwärtigt? Hast du dir vergegenwärtigt, wo ihre Antreiber sitzen? Wo ist das Hinzu, aber auch wo ist das Weg von? Und bist du in der Lage, das dann anzusprechen? Dann werden die Menschen immer merken, dass du ihnen zuhörst, während du sprichst. Und der andere Aspekt aus dem Theater ist natürlich hartes Business. Ich habe akquiriert, ich war fürs Finanzieren zuständig, ich habe Marketing gelernt von der Pike auf. Und es ist nicht jedermann gegeben, die Chance zu haben, so ein Kulturunternehmen, ein Unternehmen, ich war der erste Halbtagsbeschäftigte, über Jahre zu begleiten. Und als Geschäftsführer, kaufmännischer Direktor das Theater verlassen hatte, 1996, da war das Team auf über 70 Menschen angewachsen.
Wow.
Und mit all dem, was damit verbunden ist, da war viel Stress und die Planung eines neuen Theaters und sehr viel Wirtschaftliches und Führungsthemen. Und ich habe sehr viele Fehler gemacht in der Zeit. Also das ist das, worauf man im Grunde ja am meisten lernt, wenn man darüber nachdenkt und wenn man sich selbst die Chance gibt, das zu reflektieren. Und ich denke, es gelingt mir heute doch ganz gut als Coach und Trainer, in der Arbeit mit Menschen zu verhindern, dass die dieselben Fehler machen, die ich im Laufe des Lebens gemacht habe. Und da blicke ich jetzt immerhin auf, kann man sagen, 55 Jahre Kommunikationserfahrung zurück. Und da sind sehr, sehr viele Momente des Scheiterns passiert.
Ich habe jetzt leider den Applausschalter nicht, aber wir würden für dich noch einmal einspielen, lieber Arno. Ich möchte mich auch bei dir bedanken für alles, was ich von dir lernen durfte. Wie gesagt, es ist ja tatsächlich, wir waren davor schon gut bekannt, befreundet, ja, aber natürlich durch so viel Interaktion über Jahre hinweg. Du bist einer der Menschen, mit denen ich am häufigsten interagiere. Es ist tatsächlich so. Also wir sind wirklich Freunde. Und das finde ich richtig schön, dass wir das auch dann online auch oder mit euch auch zu Hause teilen dürfen und dass ihr da halt auch begleitet, dass da nicht zwei Menschen, die so eine Berufsbeziehung haben, die sich eigentlich nicht ausstehen können, sondern zwei Leute, die sich wirklich gern mögen und die da wirklich gerne auch euch das für euch zur Verfügung stellen. Das
Wissen, ja. Ja, und ich schätze das sehr, Andreas, denn im Grunde erst durch unseren Dialog, also eigentlich die Zwiesprache, war das, das mir auch ermöglicht hat, überhaupt das Schatzkästchen zu öffnen, denn mein Versuch in der allerersten Episode einen Podcast alleine zu machen, da habe ich relativ schnell gesehen, das wird nichts. Da gibt's kein Durchhaltevermögen, da gibt's nur den Selbstanspruch, den viel zu hohen. Und dann zu erkennen, dass auch hier das gilt, worum es in meiner Arbeit ja geht, Dialog zu entwickeln und aus dem Dialog zu lernen, dafür mein Danke in deine Richtung, Andreas.
Sehr gerne. Und zum Finale möchte ich dich bitten, zum 500. Male, mein Lieber, die finalen Worte des Arno Fischbacher. Da, 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 da.
Ja, was bleibt mir nach so einer Episode mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten noch zu sagen? Die einfachen Worte: Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.